Herzlich willkommen zum Podcast Meine eigene Zahnarztpraxis. Hier geht es um die Niederlassung, die Praxisetablierung und den Vermögensaufbau für Zahnärzte, Kieferorthopäden und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen. Mein Name ist Thomas Jans. Sie hören den Ton aus meinem Online-Kurs Fit für die Existenzgründung. Herzlich willkommen. In diesem Baustein möchte ich mir mit Ihnen die Vor- und die Nachteile anschauen der Einzelpraxis gegenüber der Sozietät. Viel Spaß! Die meisten Kollegen, die sich niederlassen, entscheiden sich für eine Einzelpraxis. 60% möchten lieber alleine arbeiten. Nur 30% bzw. weitere 9% entscheiden sich für die Sozietät. Die 30% für die Berufsausübungsgemeinschaft und die 9% für eine Praxisgemeinschaft. Wir möchten nun Vor- und Nachteile abwägen und gegenüberstellen. Grundsätzlich stehen Ihnen die verschiedensten Formen für Ihre Niederlassung zur Verfügung. Davon abgesehen können Sie auch Ihr ganzes Berufsleben lang in der Anstellung verbringen. Wenn Sie in die Niederlassung gehen, sollten Sie sich zumindest zu Beginn entscheiden, ob Sie lieber in die Einzelpraxis möchten oder in eine Sozietät. Gezählt wird immer die Anzahl der Inhaber. Eine Einzelpraxis können Sie entweder übernehmen oder neu gründen. In eine Sozietät können Sie einsteigen oder diese Sozietät neu gründen. Zuerst möchte ich mir mit Ihnen die Einzelpraxis anschauen. Als alleiniger Inhaber in der Einzelpraxis steht Ihnen die komplette Praxis alleine zur Verfügung. Sie sind der Einzige, der entscheidet, in welche Richtung die Praxis marschieren soll. Sie sind der Einzige, der den Gewinn vereinnahmt und Sie sind der Einzige, dem die Praxis gehört. Das bedeutet, die drei wesentlichen Merkmale Kapital, Stimmen und Gewinnverteilung ist in einer Einzelpraxis sofort geklärt. Es gibt keinen weiteren Inhaber, alles entfällt auf Sie, den alleinigen Inhaber der Praxis. Sie können natürlich weitere Zahnärzte in der Praxis anstellen. Hier gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Beschränkungen. In der Regel dürfen Sie 2 Vollzeitangestellte in der Praxis beschäftigen. Dann ist der Ausbau der Praxis limitiert. Die Anzahl der Helferinnen bleibt unlimitiert und Sie können natürlich voll über die Prophylaxe gehen und ganz, ganz viele Prophylaxehelferinnen anstellen, um dadurch Ihren Umsatz nach oben zu treiben. Ein weiterer Ausbau bildet das Eigenlabor oder das Zerreg-Gerät. Mit diesem können Sie auch Umsatz, den Sie ansonsten an das Fremdlabor abgeben müssten, in der Praxis halten. Weitere Expansionsmöglichkeiten sind dann aber schon stark limitiert. Sie können diese Tätigkeit nicht weiter skalieren. Um nun wirtschaftlich noch erfolgreicher zu werden, müssen Sie die Preise nach oben anheben und dies gelingt zum einen über eine Spezialisierung auf ein bestimmtes Themengebiet oder indem Sie einfach bekannt sind für qualitativ hochwertige Leistungen bzw. der Patient einfach gerne zu Ihnen kommt und Ihrer Praxis treu bleibt. Die andere Option der Kostenreduktion können Sie nur bis zu einem gewissen Maße ausreizen, da Sie als alleiniger Inhaber maximal mit den 2 Angestellten und dem eigenen Labor natürlich auch einen gewissen Kostenblock vor sich herschieben. Diesen noch weiter nach unten zu skalieren, wird fast unmöglich sein, außer Sie drücken die einzelnen Beteiligten bei Ihrem Einkommen. Sie verhandeln also mit dem Vermieter, dass Sie weniger Miete bezahlen müssen. Sie verhandeln mit den Helferinnen, dass Sie weniger Gehalt zahlen müssen. Ich empfehle, diesen Weg nicht zu gehen. Versuchen Sie lieber, durch Effizienzgewinne und Steigerungen mehr im Geldbeutel bei sich ankommen zu lassen, wie dass Sie mit den einzelnen Parteien über Reduktionen sprechen. Die Einzelpraxis kann sehr, sehr wirtschaftlich betrieben werden, wenn Sie sich an bestimmten Kennzahlen orientieren und sich auf den Patienten und eine qualitativ hochwertige Behandlung des Patienten mit einem guten Servicekonzept fokussieren. Wenn Sie das erreichen, können Sie sehr gute Erfolge in der Einzelpraxis erzielen. Die Gemeinschaftspraxis bzw. Berufsausübungsgemeinschaft steht auf der anderen Seite. Hier haben Sie mindestens 2 Inhaber der Praxis. Diese beiden Inhaber teilen sich eine Abrechnungsnummer. Pro Inhaber können nun wiederum, gehen wir wieder von den zwei Angestellten aus, zwei Angestellte angestellt werden. Nun können sie bis zu zwei Inhaber plus vier angestellte Zahnärzte, sechs Behandler in einer Praxis unterbringen. Sie sehen also, diese sechs Behandler können viel mehr bewegen, weil sie für sechs Behandler auch nur ein Röntgengerät und einen Sterilisationsraum brauchen. Vielleicht brauchen sie das ein oder andere Gerät mehr oder doppelt, aber sie haben irgendwo die Beschränkung dann doch, da sie die Flächen nicht unendlich erweitern müssen pro Behandler, sondern sie über bestimmte Schichtmodelle dies einfach besser auslasten können. Die Gemeinschaftspraxis bietet gegenüber der Einzelpraxis einen sehr großen Vorteil. In der Gemeinschaftspraxis können Sie untereinander die Urlaubsvertretung besser sicherstellen. In der Einzelpraxis mit angestelltem Zahnarzt geht es natürlich auch, aber in der Gemeinschaftspraxis haben Sie, wenn Sie das richtig organisieren, immer einen Inhaber, also einen Entscheider vor Ort. Wenn Sie zu zweit sind und Sie wechseln sich ab beim Urlaub, dann haben Sie immer einen, der die Dinge im Sinne der Praxis lenkt. Es kehrt kein Schlendrian ein und der Praxisinhaber ist oft motivierter wie der angestellte Zahnarzt, weil ihm ja die Praxis auch mitgehört. Das heißt, der Zug und die Richtung der Praxis wird zu jeder Zeit zu 100% vorgegeben und die Bereitschaft, Gas zu geben, ist vorhanden. Die Möglichkeiten der Krankheitsvertretung sind in der Gemeinschaftspraxis, weil von Grund auf schon mindestens zwei Personen da sind, auch besser gegeben. Gerade die Krankheits- und Urlaubsvertretung führt dazu, dass Sie in einer Einzelpraxis ohne angestellte Zahnärzte keinen Umsatz machen. Die Kosten laufen allerdings voll weiter. Bedeutet, Sie haben die volle Kostenbelastung, was die Miete und die Personalkosten anbelangt, während einer Krankheitsphase oder in Ihrem Urlaub. In der Gemeinschaftspraxis haben Sie diese Kosten natürlich auch, doch Ihr Praxispartner kann während Ihrer Abwesenheit in der Gemeinschaftspraxis Umsatz machen und trägt dabei einen Teil der Kosten weiter. Das heißt, die Phase, dass Sie nach unten rutschen oder sogar ins Minus rutschen, findet nicht statt oder ist viel geringer. Bei der Gemeinschaftspraxis sollten Sie zu Beginn regeln, was passiert, wenn Sie sich wieder trennen. Die Trennung der Gemeinschaftspraxis ist für mich das größte Hindernis zu sagen, machen Sie auf jeden Fall eine Gemeinschaftspraxis. Wenn Sie von vornherein klar lösen, wer bei welchem Szenario geht und mit welcher Abfindung dieser bedacht wird oder vielleicht auch keiner Abfindung dieser bedacht wird, dann haben Sie die sachlichen Grundlagen geschaffen, dass Sie bei einer Trennung die emotionale Komponente komplett ausschalten können, weil Sie ja die sachliche Grundlage haben, im Gemeinschaftspraxisvertrag verankert. Nach diesen Punkten gehen wir vor, sollte unser gemeinsames Projekt scheitern. Diesen Masterplan sollten Sie auf jeden Fall in Ihrem Gemeinschaftspraxisvertrag verankern. Was passiert, wenn? Wie wird der Praxiswert ermittelt? Wie wird der Abfindungsanspruch ermittelt? Wie lange dauert die Kündigungsfrist? Welche Punkte sind zu beachten, wenn Gesellschafter A oder Gesellschafter B die Praxis verlassen möchte? Ein weiterer Punkt, den Sie bereits zu Beginn klären müssen, ist, wem gehört wie viel? Also der Punkt Kapital. Wer hält wie viel an der Praxis? Es ist nicht zu empfehlen, dass einer der beiden Parteien dauerhaft 0% an der Praxis hält. Ich empfehle, mindestens 5% des Praxiswertes sollte jeder Gesellschafter besitzen. Das heißt, wenn Sie zu zweit sind, ergibt sich die Mindestkonstellation 5% Gesellschafter A, 95% Gesellschafter B. So haben Sie keine Schwierigkeiten, was die Scheinselbstständigkeit oder Scheinsozietät anbelangt, sondern die Regeln sind klar verteilt. Zwei weitere Punkte, die Sie immer beachten sollten, sind: Wer hat was zu sagen? Also wie sind die Stimmen der Praxis verteilt? Hat jeder Gesellschafter gleich viel zu sagen? Ist es überhaupt möglich, dass ein Gesellschafter weniger sagen darf wie der andere oder weniger bestimmen darf? In dem Zusammenhang empfehle ich auch zu regeln, bis zu welchem Grad jeder Gesellschafter für sich entscheiden darf. Zum Beispiel Materialbestellungen bis 1000 Euro müssen nicht mit dem anderen Gesellschafter abgesprochen werden. Oder Sie könnten entscheiden, Einstellungen darf jeder Gesellschafter selbst entscheiden. Entlassungen von Helferinnen nur gemeinsam oder genau andersrum. Das bleibt Ihnen überlassen. Sie können dies so gestalten, wie Sie möchten. Natürlich empfehle ich noch einen Juristen zu konsultieren, der nochmal komplett drüber liest und Ihnen die Angaben, die Sie gemacht haben, verifiziert. Den dritten Punkt, den Sie in der Gemeinschaftspraxis bestimmen müssen, ist die Gewinnverteilung. Wer bekommt wie viel des erwirtschafteten Gewinns? In der Einzelpraxis haben Sie diese Thematik nicht. Sie sind der Einzige, der den Gewinn bekommt. In der Gemeinschaftspraxis gibt es jetzt verschiedene Modelle. Sie können zum einen sagen, wir teilen den Gewinn, egal was rauskommt, durch Anzahl Köpfe. Heißt, zwei Gesellschafter teilen sich den Gewinn 50-50. Bei drei Gesellschaftern bekommt jeder ein Drittel. Bei vier Gesellschaftern jeder ein Viertel. Sie könnten aber auch sagen, wir rechnen aus, wie viel Umsatz jeder gemacht hat und teilen den Gewinn dann entsprechend. Als Rechenbeispiel, Gesellschafter A trägt 60% zum Praxisumsatz bei, Gesellschafter B trägt 40% zum Praxisumsatz bei. Unterm Strich, der Gewinn wird nun auch wieder 60-40 geteilt. Auch das wäre eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit wäre, Sie schauen auf das Kapital der Praxis, also wer hält wie viel Kapital und teilen den Gewinn nach Kapital. Gesellschafter A, dem gehören 40% der Praxis, Gesellschafter B gehören auch 40% der Praxis und Gesellschafter C gehören 20% der Praxis. Nun teilen Sie Ihren Gewinn 40, 40, 20. Eine weitere Möglichkeit wäre nach Einsatz für die Praxis. Sie schauen also, wer arbeitet wie viele Stunden und rechnen dies wieder prozentual aus. Die letzte und aus meiner Sicht sinnvollste Möglichkeit ist es, dass Sie eine Mischung aus den verschiedenen Sachen machen. Sie könnten zum Beispiel bestimmen, wir teilen 50% des Gewinnes auf nach Köpfen. So hat jeder eine Basis sichergestellt und bekommt zumindest mal einen Teil des Gewinns auf jeden Fall. Die Themen Krankheit und Urlaub sind somit abgedeckt. Die anderen 50% des Gewinns könnten Sie nach Einbringung Umsatz aufteilen. Also wer bringt wie viel Umsatz ein und der andere Teil wird so aufgeteilt. So erhalten Sie den Leistungsanreiz am Leben und kein Gesellschafter ruht sich aus auf seinem ich kriege ja sowieso die Hälfte, egal wie viel Arbeitszeit und wie viel Leistung ich einbringe. Auf dieser Position kann sich dann keiner oder nur schlecht ausruhen, ein Gesellschafter nur schlecht ausruhen. Das heißt, der Leistungsgedanke in der Praxis bleibt immer da. Wenn Sie diese vier Punkte in der Gemeinschaftspraxis regeln, dann haben Sie schon einen großen Bonus gemacht und in der Trennung können Sie Dinge viel einfacher und emotionsloser gestalten. Heißt, Kapital, Stimmen, Gewinnverteilung und was passiert, wenn wir uns trennen. Ein weiterer großer Vorteil der Gemeinschaftspraxis liegt im Skaleneffekt. Egal wie viele Behandler Sie sind, Sie können die Räume effizienter ausnutzen. Stellen wir gegenüber die Einzelpraxis mit nur einem Inhaber und nur einem Behandler gegenüber der Gemeinschaftspraxis zwei Behandler, mindestens zwei Behandler, keine Angestellten. Das Röntgengerät kostet in beiden Varianten 35.000 oder 70.000 Euro, je nachdem, für was Sie sich entscheiden. In der Gemeinschaftspraxis können Sie aber viel effizienter umgehen. Sie schultern die Verantwortung auch auf zwei Schultern oder auf vier Schultern dementsprechend, weil beide verantwortlich sind für den Erfolg der Praxis. Und ob Sie das Röntgengerät jetzt den ganzen Tag häufiger nutzen oder eben, weil die Einzelpraxis weniger Patienten am Tag durchläuft, können Sie es eben nicht so effektiv nutzen. Die Behandlungsstunde kann somit in den Kosten reduziert werden, weil Sie Geräte, Räume und Mitarbeiter effizienter einsetzen können und so erhalten Sie bei gleichem Umsatz je Inhaber mehr Gewinn, weil die Kosten in der Gemeinschaftspraxis verteilt auf den jeweiligen Inhaber geringer sind, da Sie diese gemeinschaftlich bewirtschaften. Wirtschaftlich betrachtet, ist die Gemeinschaftspraxis erfolgreicher. Wenn da nicht der Streitfall wäre Und als dritte Position oder als weitere Position der Scheidungsfall die Praxis angreifen kann. In einer Gemeinschaftspraxis verhält es sich so, dass wenn Ihr Praxispartner eine Scheidung hat, dann erhält der Partner, also der Ehepartner, einen Zugewinnausgleich oder einen Zugewinnanspruch. Das heißt, der Praxiswert, der auf den Partner entfällt, der gerade in Scheidung ist, muss an dessen Ehepartner ausgeglichen werden. In vielen Fällen sofort, in einem Einmalbetrag. Wenn dieser Praxispartner nun nicht liquide ist, dann kann es sein, dass die Praxis ins Wanken gerät, weil er die Praxis zum einen mit Schulden belasten muss oder mehr Gewinn entnimmt, wie er hätte entnehmen dürfen, um die Scheidung zu bezahlen. Also hier sollten Sie im Ehevertrag oder beziehungsweise im Gemeinschaftspraxisvertrag regeln, dass ein Ehevertrag gemacht werden muss, in dem Regelungen zum Scheidungsfall getroffen sind, damit die Praxis an sich nicht in Liquiditätsnot oder in Gefahr gerät. In der Gemeinschaftspraxis haben Sie noch die Chance, Aufgaben auf mehrere Köpfe zu verteilen. Beide Inhaber stehen mit ihrem Namen hinter der Praxis, beide Inhaber geben Vollgas und der eine könnte sich jetzt nun mehr um Material kümmern und der andere könnte sich mehr um das Personal kümmern. So haben Sie die Themen aufgeteilt und Ihnen bleibt mehr Zeit für Behandlung bzw. mehr Zeit für freie Aktivitäten. Dies bedeutet, auch hier haben Sie nochmal eine wirtschaftliche Komponente, um mehr Umsatz zu machen. Ein weiterer Nachteil der Gemeinschaftspraxis ist die Haftung für Ihren Praxispartner. Sie haften sowohl für Behandlungsfehler wie auch für offene Rechnungen. Wenn der Praxispartner einfach ein neues Röntgengerät für die Praxis kauft für 70.000 Euro, dann hat der Dentalhändler Anspruch auch gegen Sie, obwohl Sie gegen diese Anschaffung waren. Wenn nun Ihr Praxispartner die Rechnung nicht bezahlt, dann kann das Dentaldepot auch auf Sie zugehen und die Glattstellung der Rechnung einfordern. Dies kommt in den seltensten Fällen vor, aber der Vollständigkeit halber möchte ich es hier auf jeden Fall ausführen. Die Praxisgemeinschaft. Als dritten Punkt schauen wir uns nochmal separat an in der Gegenüberstellung Gemeinschaftspraxis zu Praxisgemeinschaft. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige wertvolle Tipps auf Ihrem Weg liefern und Ihre Entscheidung, ob Einzelpraxis oder Gemeinschaftspraxis, mit Daten und Fakten untermauern. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ihr Thomas Jans.